Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Mittwoch mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. In Russland beginnt der Spionageprozess gegen einen prominenten US-Journalisten. Warum immer wieder Amerikaner in russischer Haft landen und wie sie zu Tauschobjekten werden, das beleuchten wir gleich. Weitere Themen bei uns: das Linksbündnis Neue Volksfront, das in Frankreich die Wahlen aufmischen möchte, und die Arbeitsbedingungen ausländischer Erntehelfer in Italien, die tödlich sein können. Paul Whelan, ehemaliger US-Soldat, 16 Jahre Haft wegen angeblicher Spionage. Mark Fogel, Lehrer, 14 Jahre Haft wegen angeblichen Drogenschmuggels. Gordon Black, US-Soldat, fast 4 Jahre Haft wegen angeblichen Diebstahls- und Morddrohungen. Nur einige Amerikaner, die in Russland unter zweifelhaften Gründen inhaftiert und verurteilt wurden. Und bald könnte einer dazukommen, Evan Gershkovich. Heute beginnt der Prozess gegen den US-Journalisten, der vor gut einem Jahr festgenommen wurde in Russland, der Vorwurf Spionage. Die USA und auch die Zeitung von Evan Gershkovich, das Wall Street Journal, die weisen die Anschuldigungen kategorisch zurück und sprechen von einer illegalen Festnahme. Und auch Präsident Biden hat sich mehrmals zu Gershkovich geäußert und auch einen Austausch gegen inhaftierte Russen in den USA nicht ausgeschlossen.
Ich meine es ernst mit dem Gefangenenaustausch. Es ist mir ernst damit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Amerikaner freizubekommen, die in Russland oder anderswo illegal festgehalten werden. Dieser Prozess ist bereits im Gange.
US-Präsident Joe Biden im vergangenen Sommer. Über den Fall Gershkovich, die zweifelhafte Inhaftierung von US-Bürgern in Russland und über einen möglichen Austausch kann ich jetzt mit Florian Kellermann sprechen. Er ist unser Korrespondent für Russland, arbeitet aktuell von Warschau aus. Herr Kellermann, der Fall Gershkovich, was werfen ihm die Behörden genau vor und welches Strafmaß droht ihm?
Wir wissen nicht allzu viel über diesen Spionagevorwurf hinaus. Die Staatsanwaltschaft sagt, er habe geheime Informationen über einen Rüstungsbetrieb gesammelt. Da geht es dann um die Produktion von Kriegsgerät. Er habe sich dabei sorgfältig konspirativer Maßnahmen bedient. Wir wissen nicht viel mehr und beim Verfahren wird auch nicht sehr viel mehr bekannt werden, weil es unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Der entsprechende Paragraph des Strafgesetzbuches sieht auf jeden Fall eine Gefängnisstrafe vor, bis zu 20 Jahre.
Wir müssen vielleicht noch für den Kontext sagen, das Verfahren wie auch die Festnahme, das war und ist in der Stadt Jekaterinburg, eine russische Großstadt am Ural. Ist denn bekannt, zu welchem Thema Gershkovich damals in Jekaterinburg recherchierte, als er festgenommen wurde vor gut einem Jahr?
Es gibt Mutmaßungen, aber keine bestätigten Angaben von Seiten des Wall Street Journal. Ein Gesprächspartner in Jekaterinburg, den er dort getroffen hat, er war also dort, er ist dort festgenommen worden auch, sagt, er habe sich für die Privatarmee Wagner interessiert, die damals in den Schlagzeilen war, auch deren Verhältnis zur damaligen Spitze des Verteidigungsministeriums. Russische Medien berichten, dass er sich auch zu tatsächlich für Rüstungsproduktion interessiert hat und dafür in die Stadt Nizhny Tagil am Ural fahren wollte oder sogar dorthin gefahren sei. Die liegt 140 Kilometer nördlich von Jekaterinburg. Dort gibt es eine Fabrik, die auch Panzer herstellt. Die heißt Ural Wagon Zavod. Kreml-Chef Putin hat sie zum Beispiel besucht im Februar. Da sieht man dann auch, wie diese Panzer hergestellt werden. Die wichtige Frage hier aus journalistischer Sicht, klar, kann Russland wirklich so viele Waffen, moderne Waffen herstellen, wie es angibt? Das ist natürlich relevant für die Frage, wie lange wird der Krieg in der Ukraine dauern?
Sie sind auch Journalist, der auch viel in Russland gearbeitet hat. Wie schätzen Sie das ein? War das eine gefährliche, vielleicht auch zu gefährliche Recherche, die Gershkovich da unternommen hat?
Ja, gefährlich würde ich sagen, war es. Zu gefährlich, denke ich, kann man nicht sagen. Denn wenn man das tun würde, dann würde man sich ja schon diese Zensur dann auch zu eigen machen, die es in Russland de facto gibt. Man würde Recherchen ausschließen, die ein Journalist eben machen können muss. Und riskant ist in Russland eigentlich inzwischen jedes Thema, das irgendwie relevant ist, weil es dann, wenn es relevant ist, mit dem Krieg zu tun hat. Ein Beispiel vor einigen Wochen hat ein staatlicher Fernsehsender einem westlichen Journalisten vorgeworfen, dass er sich für die Ausbeutung der Lithiumvorkommen in den besetzten ukrainischen Gebieten interessiert hat, als er dort war. Das wurde eben als Wirtschaftsspionage im Auftrag der Bundesregierung ausgelegt. Und das Medium hat auch entsprechende Informationen ganz offensichtlich von den Besatzungsbehörden bekommen. Das ist also von dort durchgestochen worden. Das alles hat alles schlicht und ergreifend, was in Russland passiert und wichtig ist, hat inzwischen mit dem Krieg zu tun und kann potenziell deshalb als geheim und als für Spionage anfällig eingestuft werden.
Jetzt steht auch das Thema Austausch im Raum. Wir haben den Ton von Joe Biden gehört, der darüber nachdachte. Ähnliche Töne sind aus dem russischen Machtapparat zu hören gewesen. Wie könnte ein möglicher Austausch mit Gershkovich aussehen und vor allem gegen wen?
Das ist die große Frage. Ein Sprecher des US-Außenministeriums hat vor kurzem gesagt, man habe schon vor einigen Monaten ein wörtlich substanzielles Angebot auf den Tisch gelegt. Ist aber unklar, wen dann hier die USA austauschen möchte gegen Gershkovich. Putin, der Kreml-Chef, hat schon im Februar sehr, sehr deutlich gemacht, wen er haben möchte in einem Interview mit dem US-Journalisten Tucker Carlson, der dann nach Moskau gereist war. Putin hat gesagt, Gershkovich könne in die Heimat zurückkehren, wenn die US-Geheimdienste uns, also Russland, entgegenkommen. Und wen er da haben möchte, hat es nicht wörtlich gesagt, hat den Namen nicht ausgesprochen, aber von seiner Schilderung her war es klar, dass es um Vadim Krasikov geht, der 2019 in Berlin im Tiergarten einen georgischen Staatsbürger umgebracht hat. Nach Ansicht der deutschen Staatsanwaltschaft für den russischen Geheimdienst. Und Putin hat das auch nicht unbedingt verschwiegen. Er hat gemeint, dass er irgendwie unschuldig im Gefängnis sitze. Nein, er hat gesagt, der habe einen Mord begangen, aber eben aus patriotischen Motiven für Russland. Und Putin meint, das hat er da auch gesagt, dass sich Deutschland de facto unter der Kontrolle der US-Regierung befindet, dass also so ein Austausch eines Russen gegen einen US-Amerikaner, der aber in Deutschland in Haft sitzt, möglich sei. Und US-Medien halten das offenbar auch für möglich. Sie sprechen immer wieder davon, dass Gershkovich gegen einen in Deutschland an inhaftierten Russen ausgetauscht werden könnte. Häufig sagen sie das, ohne den Namen zu nennen, aber auch da kann man sich denken, dass sie Krasikov meinen.
Es gibt einige Amerikaner in russischer Haft, ich habe es am Anfang erwähnt, und es gibt auch noch mehr. Welche politische Strategie sehen Sie dahinter?
Ich denke, in erster Linie ist es die Strategie, den Menschen zu sagen oder den Geheimdienstmitarbeitern in Russland zu sagen, die man gewinnen möchte für illegale Einsätze im Ausland, die eben auch das Risiko beinhalten, dass man verhaftet wird als russischer Geheimdienstmitarbeiter, dass man ihnen sagen kann, für den Fall der Fälle, wenn es nötig ist, können wir euch austauschen. Wir haben, das wird dann auch im Jargon so genannt, einen Fonds von Menschen, die wir gegen euch austauschen können, wenn ihr in Haft kommt.
Der Druck auf Journalisten in Russland, der hat seit der Invasion stark zugenommen. Sie kennen sich im Land gut aus, waren auch immer wieder da in den letzten 2 Jahren. Was können Sie uns sagen über die Arbeitsbedingungen vor Ort für Journalisten?
Es wird versucht, westliche Journalisten einzuschüchtern, ganz klar. Man verstößt ja schon gegen Gesetze, wenn man nur objektiv über den Krieg in der Ukraine berichtet. Gesetze, die nach der Vollinvasion Russlands verabschiedet wurden, die auch Haftstrafen vorsehen. Dann wird man von der Polizei immer wieder persönlich gewarnt oder sogar festgenommen, wenn man irgendwie oppositionelle Veranstaltungen besucht oder besuchen will. Etwa wenn Soldatenfrauen Blumen niederlegen am Grabmal des unbekannten Soldaten in Moskau. Man wird beobachtet und bedrängt, wenn man sich außerhalb von Moskau aufhält, dann wird sogar das Foto von einem dann veröffentlicht, ist schon passiert, in sozialen Netzwerken mit dem Hinweis, das ist ein westlicher Spion, sagt ihm eure Meinung, wenn ihr das lest. Ja, und es ist eben auch so, dass es immer schwerer wird, dort Gesprächspartner zu finden in Russland. Immer weniger Menschen sprechen mit westlichen Medien, vor allem Expertinnen und Experten verzichten lieber darauf, weil sie Angst haben, selber in Schwierigkeiten zu kommen.
In der russischen Stadt Jekaterinburg läuft ab heute der Spionageprozess gegen den US-Journalisten Evan Gershkovich. Informationen zu diesem Fall und zu den politischen Hintergründen dazu waren das von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Besten Dank. Die Ankündigung von Frankreichs Präsident Macron, das Parlament aufzulösen und neu wählen zu lassen, die kam für viele überraschend. Aber mittlerweile ist der erste Schock verflogen. Parteien und Bündnisse bringen sich in Stellung für den ersten Wahlgang, der jetzt am Sonntag stattfindet. Allen voran der rechtsextreme Rassemblement National um Marine Le Pen, der mit rund 35% stärkste Kraft werden könnte. Mit rund 29% könnte das Linksbündnis Nouveau Front Populaire, die neue Volksfront auf Deutsch, auf dem zweiten Platz landen. Das Bündnis wurde erst vor wenigen Wochen aus der Taufe gehoben. Ihm gehören linke bis extrem linke Parteien an, die sich sonst in anderen Zeiten auch sehr kritisch gegenüberstehen. In Städten wie Torcy nahe Paris hofft das Bündnis auf einen Wahlsieg, denn hier leben viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die Sorge haben, dass die Rechten ans Ruder kommen. Julia Borutta hat sich dort in Torcy umgesehen und hat recherchiert, wie gut der Wahlkampf des Nouveau Front Populaire läuft.
Ankunft in Torcy, einer malerisch am See gelegenen Vorstadt im Osten von Paris. 45 Minuten braucht man mit der S-Bahn vom Stadtzentrum bis hierher. Viele Sozialbauwohnungen, aber kein Brennpunkt. Hier hat der grüne Kandidat des Linksbündnisses Arnaud Bonnet bei den letzten Wahlen 2022 um ganze 4 Stimmen den Einzug ins Parlament verpasst. Diesmal soll es klappen. Wir müssen mehr Flyer drucken, weil wir jetzt viel mehr helfende Hände haben. Deshalb können wir auch viel mehr verteilen als noch vor 2 Jahren. Sagt Bonnet und rückt sein weißes Leinenhemd zurecht.
Er wird Präsident in 10 Jahren.
In 10 Jahren Präsident rufen ein paar starke Jungs dem linken Kandidaten hinterher, der ihnen die extreme Rechte vom Hals halten soll. Die allermeisten hier haben eine Einwanderungsgeschichte und die allermeisten haben Angst, dass der Rassemblement National an die Macht kommt. Malika zum Beispiel. Die 46-Jährige hat marokkanische Wurzeln, trägt schwarze Jogginghosen und ein weißes Kopftuch. Sie ist Kindergartenhelferin und hat es satt, als Bürgerin zweiter Klasse abgestempelt zu werden. Man soll mir nicht damit kommen, wir wären nicht integriert. Ich bin hier geboren, halte mich an die Regeln. Im Kindergarten nehme ich mein Kopftuch ab. Am Nachmittag mache ich, was ich will. Ob ich dann ein Kopftuch aufhabe oder einen Stringtanga auf dem Kopf trage, hat doch keinen zu interessieren. Das ist meine Freiheit. Ich respektiere die Regel der Laizität.
La laïcité, je la respecte.
Auf dem Mäuerchen an der Straße vor ihrem Wohnblock schenkt Malika der bunten Gruppe von Wahlhelfern erstmal Minztee aus. Einige Studierende sind extra aus Paris gekommen. Alle haben jetzt einen dicken Packen Flyer in der Hand. Die wahre Türöffnerin aber ist Amina Bouarour. Die Aktivistin der weit links stehenden La France Insoumise kennt hier jeden und weiß buchstäblich, welchen Code man drücken muss, um in die Treppenhäuser zu kommen. Die Linke hilft dem Grünen. Wir haben uns zusammengetan, so wie es unser Linksbündnis Nouveau Front Populaire vorsieht. Wir haken uns unter, arbeiten zusammen, ohne mit den Zähnen zu knirschen. Was die größte Herausforderung für das Linksbündnis im Wahlkampf ist? Die größte Hürde sind sicher die Egoismen an der Spitze unserer Parteien. Wir müssen jetzt wirklich geschlossen bleiben. Was hält sie also beispielsweise von Raphael Glücksmann, der bei der Europawahl die Sozialisten vertreten hat und jetzt beim Nouveau Front Populaire mitmacht? Glücksmann, der stört mich wirklich. Der ist wirklich nicht mein Ding. Ich will da nicht mehr zu sagen. Es gibt Animositäten. Ich kämpfe hier dafür, dass Arnaud in unserem Wahlkreis gewinnt. Ich beiße die Zähne zusammen. Alles Weitere sehen wir nach der Wahl. Etwa wer als Premierminister in Frage käme. Darüber tobt nämlich gerade ein erbitterter Streit innerhalb des Linksbündnisses. Auch Arnaud Bonnet versucht, diesen Machtkampf auszublenden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Für die Sicherheit aller müssen wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Polizisten wieder mehr Zeit haben, wirklich in Kontakt mit den Leuten zu kommen, auf der Straße zu sein. Wir müssen uns um die dringendsten Sachen kümmern, dass die Leute genug zu essen haben, dass die Rente stimmt. Da müssen wir Lösungen finden und das ist möglich. Rente mit 60, Mindestlohn auf 1.600 Euro netto pro Monat heraufsetzen. Es sind teure Versprechen, mit denen der Nouveau Front Populaire punkten will. Malika findet das gut. Doch überwiegt ihre Angst, dass sich die Umfragen bewahrheiten und der Rassemblement National gewinnen könnte. Dann wird es nicht nur für die Einwanderer schlimm, sondern auch für den Rassemblement selbst. Was meinen Sie? Dann gibt es Unruhen? Das ist sicher, sagt Malika.
Julia Borutta über den Wahlkampf des französischen Linksbündnisses Nouveau Front Populaire, das die Parlamentswahlen gewinnen möchte. Immer wieder sind die Arbeitsbedingungen auf den Obst- und Gemüsefeldern in Südeuropa ein Thema und jetzt rüttelt ein besonders drastischer Fall Italien auf. Der indische Landarbeiter Satnam Singh ist nach einem Arbeitsunfall dort verblutet, sein Arbeitgeber half ihm nicht. Das schlägt jetzt hohe Wellen in der Politik, obwohl die teils katastrophalen Arbeitsbedingungen auf Italiens Feldern, obwohl die Unterbezahlung der oft ausländischen Kräfte seit langem bekannt ist. Deswegen haben gestern Gewerkschaften und die indische Gemeinschaft vor Ort zu einer Kundgebung aufgerufen in Latina nahe Rom. Daniela Stahl berichtet für uns über die Wut der Arbeiter.
Zu Tausenden sind die Demonstranten nach Latina gekommen, der zweitgrößten Stadt der Region Latium südlich von Rom. Hier werden ringsum Melonen, Zucchini und Rüben angebaut, geerntet meist von Arbeitern aus dem Ausland, vor allem aus Indien. An diesem Dienstag aber sind die Leute auf der Straße. Die Erntehelfer streiken. Auslöser ist der grausame Tod von Satnam Singh. Er war bei Erntearbeiten vergangene Woche schwer verletzt worden. Eine Maschine hatte ihm einen Arm abgetrennt und die Beine zerquetscht. Statt die Ambulanz zu rufen, lud ihn sein Arbeitgeber vor seinem Haus ab. Zwei Gewerkschaftsvertreterinnen aus Latina erzählen. Der Arbeiter wurde einfach in einen Kastenwagen geladen. Dann hat man ihn aus dem Wagen auf die Straße geworfen, ihn, seine Frau und den abgetrennten Arm. Diese Frau hat gefleht, in die Klinik gebracht zu werden. Stattdessen musste sie miterleben, wie ihr der Tagelohn ihres Mannes in die Hand gedrückt wurde. Sie musste ansehen, wie er von diesem Individuum auf den Boden geworfen wurde. Sie hat diese Gleichgültigkeit mit ansehen müssen. Der Mann kam noch in die Klinik, aber trotz mehrerer Notoperationen starb er zwei Tage später. Er wurde 31 Jahre alt. Die indische Community und Gewerkschaften haben deshalb die Kundgebung in Latina organisiert. Wir sind hier und fordern Gerechtigkeit. Nicht nur für Satnam Singh, sondern für alle Menschen, die wegen schlechter Arbeitsbedingungen ums Leben gekommen sind. Wir arbeiten unter unmenschlichen Umständen. Wir würden nicht mal unsere Katzen und Hunde so halten, wie wir arbeiten. Erzählt Mandeep Singh. Er stammt ursprünglich aus Neu-Delhi. Viel Wut hat sich angestaut. Zorn über die Betriebe, die Menschen von früh bis spät stundenlang auf den Feldern schuften lassen. Für Stundenlöhne von wenigen Euro. Immer wieder passieren schwere Unfälle, weil es kaum Sicherheitsstandards gibt. Ein Problem, das in Italien seit Jahren besteht. In vielen Gegenden, vor allem im Süden, hat die Ausbeutung System. Immer wieder gibt es Berichte über professionelle Anwerber, die billige Arbeitskräfte aus dem Ausland an die Landwirte vermitteln. Für sie ein gutes Geschäft. Den Preis zahlen die Menschen, die so dringend auf den wenigen Lohn angewiesen sind, dass sie diese Form moderner Sklaverei in Kauf nehmen. Viele sind nicht offiziell registriert, finden keine andere Beschäftigung. Dazu kommt, wie der Landwirtschaftsverband Coldiretti einräumt, dass in vielen Gegenden die Landwirtschaft abhängig ist von internationalen Konzernen. Die drücken die Preise, Tariflöhne sind dann kaum möglich. Die Arbeit muss billig sein, ein Teufelskreis. Arbeitsministerin Marina Calderone hat bereits angekündigt, man werde die Kontrollen verdoppeln. Mehr Inspektionen soll es geben, eine bessere Vernetzung der Betriebe. Matteo Renzi, ehemaliger Ministerpräsident und jetzt Chef der von ihm gegründeten Partei Italia Viva, kontert, man habe die nötigen Gesetze längst, sie würden nur nicht angewendet. Ob sich diesmal etwas bewegt, nachdem in Italien seit Jahren über Ausbeutung und moderne Sklaverei diskutiert wird, aber niemand das Problem an der Wurzel packt? Staatspräsident Mattarella richtet nach dem Tod von Satnam Singh einen eindringlichen Appell an das Land.
Una forma di lavoro che si manifesta con carattere disumani.
Man muss dieser unmenschlichen Form der Arbeit mit aller Kraft entgegenwirken. Sie muss komplett ausgemerzt und sanktioniert werden, damit nicht der fälschliche und nicht hinnehmbare Eindruck entsteht, dass man sie toleriert, indem man sie ignoriert.
Der Tod eines indischen Feldarbeiters sorgt in Italien für Diskussionen und richtet einmal mehr ein Schlaglicht auf die schwierigen Arbeitsbedingungen auf den italienischen Feldern, Daniela Stahl berichtete. Damit geht Europa heute an diesem Mittwoch zu Ende. Ich bin Frederik Rother, sage vielen Dank fürs Zuhören, das Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.